Liebe Schwestern und Brüder, was ist das Allerwichtigste, was Menschen in ihrem Leben beherzigen sollten? Was dürfen wir nie vergessen? Jesus antwortet darauf mit zwei Worten aus der Heiligen Schrift seines jüdischen Volkes: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt dieses dazu: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Eigentlich müsste einen das den Atem verschlagen. Die größte Autorität in unserem Leben sollte also Gott zukommen, er die absolute Nummer eins für uns sein. Ihm gebühre, sagt Jesus, unsere wache Aufmerksamkeit, unser Respekt, ja unsere Wertschätzung, sogar Liebe, unser ganzes Herz. Mal ehrlich, ganz schön steil, oder? Andererseits sind wir diese Worte so schrecklich schon gewöhnt. Sie sind uns nicht neu. Und ja, wir haben Grund, Gott auch immer wieder dankbar zu sein, wenn wir Christen ernst nehmen, was wir da glauben. Und ich sage mal gleich dazu, das war damals, als dieser Glaube aufkam, überhaupt nicht selbstverständlich, sondern widersprach allen anderen Religionen ringsumher. Das war für die anderen sehr ärgerlich, was Christen glauben. Wir können dankbar sein, wenn Gott tatsächlich die Ursache dafür ist, dass unsere Welt, dieser ganze unfassbar riesige Kosmos, existiert. Er ist, so glauben wir, seine Schöpfung. Und er ist noch heute in ihr am Werk. Trotz allem, was manchmal dagegen zu sprechen scheint. Es ist nicht selbstverständlich, das zu glauben. Es sollte uns auch mit Dankbarkeit erfüllen, dass, wenn es denn stimmt, auch wir als Menschheit von ihm, von Gott gewollt sind. Und nicht einem namenlosen Schicksal oder der Willkür von Göttern ausgeliefert sind. Und auch wir persönlich verdanken ihm unser Leben, glauben wir. Er rief uns nicht nur ins Leben, sondern er ist uns auf geheimnisvolle Weise auch nahe begleitet uns und will uns vollenden. Das ist nicht selbstverständlich zu denken und zu glauben. Wir sollten ihm dankbar sein, dass wir ihm wohl viel wert sind. Wie viel tatsächlich, darüber werden uns einmal die Augen richtig aufgehen in seiner Zukunft, von der wir glauben, dass sie ihm gehört. Wenn die Zeugen der Bibel, des jüdischen Volkes und der Kirchengeschichte recht haben, dann hat Gott eher viel darin investiert, in diesen Wert von uns Menschen. Bis dahin werden wir aber wenigstens kleinere oder größere Einblicke erhaschen in diese Liebe, in diese Wertschätzung Gottes, wenn wir jetzt schon dafür die Augen offen halten. Ich glaube, dass viele von uns deswegen heute da sind, weil sie einmal irgendwann in ihrem Leben eine Erfahrung mit Gott gemacht haben oder mehrere. Erlebnisse hatten, die sie seiner Nähe und seines Interesses an ihnen genau auch gewiss gemacht haben. Bei mir jedenfalls war das so. Es war nach meiner Konfirmation, dass ich plötzlich wie aus heiterem Himmel so mich von Gott erfasst fühlte, dass er mir plötzlich ganz reell wurde. War sicherlich nur ein kleiner Ausschnitt seiner Wirklichkeit, aber es war so stark innerlich an Gefühlen, dass ich sie seitdem von ihm gemeint wusste und mich komischerweise nach meiner Konfirmation auf die Suche nach ihm machte, als hätte ich ihn vorher noch gar nicht ergriffen gehabt oder gefunden. Vielleicht steckt darin auch eine wichtige Botschaft an uns. Warum bist du noch heute dabei? Was lässt dich auch heute noch nach ihm suchen, zum Beispiel in diesem Gottesdienst? Du könntest deine Zeit auch anders verbringen. Gibt es so etwas auch für dich wie Schlüsselerlebnisse? Wo war das? Was passierte da? Was hat es mit dir und mir gemacht, solche Erlebnisse zu haben? Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder an diese Erlebnisse erinnern. Kleiner Exkurs für alle, die verheiratet sind. Es erfrischt eine Ehe ungemein, wenn man als Paar sich gemeinsam immer wieder an die Anfangszeit erinnert. Ein Hochzeitstag sollte das mindestens leisten. Haben wir, glaube ich, auch nicht gemacht beim letzten Mal. Elke, hol mal heute nach, wenn du Zeit hast. Wie haben wir uns kennengelernt? Wo war das? Wie war das? Was hat uns damals überrascht aneinander? So fasziniert, dass wir gesagt haben, wir wagen es. Ulrike Gerhard, wisst ihr das noch? Ja? Das muss immer wieder vorgeholt werden. Und ich sage euch, das sagen die Psychologen, der Zauber des Anfangs kann auch heute noch wirken. Wenn noch als Echo, aber er ist noch da. Er ist in uns gespeichert. Er kann erfrischend sein und neu verbinden. Und das gilt auch für unser Leben mit Gott. Das Volk Israel hat sich immer wieder an seine Anfänge erinnert, die Gott ihm setzte. Und hat sie durch seine Riten und Gebräuche in den Familien und auch in den Synagogen und sicherlich eine Zeit lang auch im Tempel wachgehalten und in den heiligen Schriften der Juden. So lebendig wachgehalten, dass, als hätte jede Generation am Ende das selbst erlebt. Als wäre man selbst noch in Ägypten in der Sklaverei gewesen und hätte richtig miterlebt, wie Gott in Mose Hilfe sandte und sie herausführte durch seine Taten in eine große Freiheit und schließlich auch eine neue Heimat schenkte. Wir haben aus dem zweiten Buch Mose einen kleinen Abschnitt dazu gehört. Ihr habt gesehen, sagt Gott, was ich den Ägyptern angetan habe, euch aber habe ich wie ein Adler auf Flügeln getragen und hierher zu mir gebracht. Und jeder konnte und kann es, wenn er will, bis heute seine eigenen Glaubenserfahrungen als Fortsetzung dieser alten, verbindenden Geschichte begreifen und dazufügen. Ja, wir Christen erzählen noch zusätzlich von Jesus, in dem Gott noch einmal ganz neu für uns alle aufgeleuchtet ist und auch Nicht-Juden in seine Heilsgeschichte mit aufnahm, sodass wir heute neben unseren jüdischen Glaubensgeschwistern unseren Platz darin haben in dieser Geschichte. Auch für uns gelten diese Erinnerungen und Berufungen. Und ich wünschte mir, dass es auch heute in unseren Familien oder unseren Freundschaften und natürlich auch in jedem Gottesdienst und an vielen Plätzen, auch wo wir es nicht erwarten, Gelegenheiten gibt, an diese Geschichte erinnert zu werden und sie wieder wach zu halten, neu wach zu machen in uns, vielen Menschen wach zu machen. Kurzum, es ist wichtig, sich dieser Anfänge zu erinnern und sie zu den Seinen zu machen, auch wenn sie lange zurückliegen, und darin wieder neu eine Berufung zu hören. In diesem Text aus dem zweiten Buch Mose heißt es, hört jetzt auf meine Stimme, spricht Gott, und haltet meinen Bund. Dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk. Kurzum, Menschen, die Erinnerung an Gottes Gegenwart dankbar leben und auch anderen erschließen. Die auch heute Gott zugewandt und hingegeben leben. Noch einmal, Jesus sagt, ihm gebührt unsere wache Aufmerksamkeit, unser Respekt, unsere Wertschätzung, unsere Dankbarkeit, ja, Liebe, unser Herz. Warum? Für Jesus ist das selbstverständlich, weil Gott das einfach verdient. Er verdient das, dass man ihm so begegnet. Jesus kennt und schätzt und liebt seinen himmlischen Vater. So lesen wir in den Evangelien. und hat ihn folgerichtig für sein Leben an die erste Stelle gesetzt. Und das war kein leichter Weg, wohin ihn das geführt hat. Aber ein Weg seiner Liebe zu ihm. Nein, ihrer gegenseitigen Liebe. Im Grunde sagt Jesus, es geht nicht um mich. Ich tue das, was ich meinen himmlischen Vater tun sehe. Ich und der Vater sind eins. So spricht er im Johannesevangelium. Und auch das ist für uns Christen nicht neu. Über meinem Leben übrigens ist diese Berufung immer wieder von Anfang an ausgesprochen worden. Meine Eltern haben mich dankbar als von Gott anvertraute Gabe und auch ja Aufgabe angenommen. Sie nannten mich damals bewusst Andreas. Wie einer der Jünger Jesu sollte ich auch ihn entdecken, schätzen, lernen und ihm nachfolgen. Sie hatten mit A angefangen. Ich weiß nicht, wie viele Kinder sie erwarteten. Meine zwei Brüder haben mit größeren Abständen dann auch ihren Jüngernamen bekommen. Bei jeder Taufe sagen wir Gott für das Leben eines Menschen Dank und stellen es unter die Autorität Gottes und die Regie Jesu. Bei jeder Konfirmation wird das erneuert, was oft auch andere für uns vorher ausgesprochen haben, dürfen wir nach, ich sag mal, mehr oder weniger angemessener Vorbereitungszeit nun auch selbst sprechen und damit mit unserem Ja besiegeln, was Gott als Ja schon über uns gesagt hat. Und dann, ich sagte es schon, beginnt eigentlich für viele die Entdeckungsreise in Sachen Gott, in Sachen selbstständigen Glauben erst einmal an oder könnte anfangen, wenn sie ein bisschen Neugier dafür aufbringen, ob sich Gott denn auch in ihrem Leben nun bewusst auch erfahrbar macht. Man soll ja nicht nur von den Erfahrungen anderer leben. Ich bin Gott dankbar, dass danach so einiges passierte, was mich immer wieder seiner Realität gewiss machte. Und ich glaube, das ist auch nötig, weil unser Ja zu ihm in Taufe und Konfirmation oft sich so naiv, ja brüchig darstellt, haben viele von uns noch ganz eigene Zeiten, in denen sie dieses Ja auch danach noch einmal ausdrücklich zum Ausdruck brachten. Ob man das Bekehrung oder Übergabe oder sonst was nennt, ist dabei völlig gleich. Oder wie heißt das heute? Konversion. Schon mal gehört? Theologendeutsch. Sagte ich, noch einmal getan? Bei mir jedenfalls gab es mehrere dieser Zeitpunkte einer neuen, bewussten Hinkehr zu Gott, zu Jesus, zu seinem Heiligen Geist. Denn mal ehrlich, wann sind wir denn so weit, um unser Ja zu Gott mit ganzem, ungeteilten Herzen für immer und ewig sprechen zu können? Wann ist das so echt und mit Wirklichkeit erfüllt, dass es ein ganzes Leben lang anhält? Wann lieben wir ihn mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken und unserer ganzen Kraft? Vielleicht gerade dann, wenn wir Lieder singen wie eben mit euch. Wir beten dich an mit ganzem Herzen, mit aller Kraft. Wir beten dich an mit Leib und Seele, hier und jetzt. Wir beten dich an mit unserem Denken, wir beten dich an mit unserem Tun. Wir beten dich an mit unserem Leben, hier und jetzt. Hier steht noch in Wahrheit und im Geist. Wir meinen das jetzt auch als Wahrheit zu sagen über unserem Leben. Jetzt im Augenblick war es vielleicht Wirklichkeit. Wie lange hält das an? Oft nur einen Augenblick. Das Leben ist so vielfältig und hat so viele überraschende Wendungen und Lektionen für uns bereit. Es ist wie bei einem dieser alten Labyrinthe, die manchmal in den Kirchen auf dem Fußboden oder in Klostergärten zu finden sind. Seid ihr schon mal so ein Labyrinth abgegangen? Das ist eine tolle Erfahrung. Ja, wir wissen um die göttliche Mitte, die wir da umkreisen, der wir uns nähern wollen. Aber der Weg dahin ist nicht geradlinig. Er hat immer wieder neue, überraschende Wendungen parat. Und wenn wir uns dem Ziel ganz nahe fühlen, so ist das in diesen Labyrinthen, dann führt es urplötzlich wieder in eine ganz andere Richtung weg von dieser Mitte. Als müssten wir wieder auf das Startfeld zurück und würden da nie ankommen. Und ich empfinde, obwohl ich um dieses längst weiß, jedes Mal von Neuem die Überraschung, wie schnell man dann doch mit einem Male plötzlich auf die Mitte trifft. eigentlich dann, wenn man es schon gar nicht mehr für möglich gehalten hat, wenn es ein großes christliches Labyrinth ist der alten Zeiten. Ich sage euch bewegend, es muss sich dabei einfach der Eindruck aufdrängen, dass darin eine tiefe Weisheit steckt über unser Leben mit Gott. Und vielleicht ist es mal an der Zeit, in unserem Kloster so ein Labyrinth hier in Folgenroda bleibender erlebbar zu machen. Wir sind da nicht anders übrigens als die ersten Jünger. Wir sind und bleiben in unserer Hingabe und Nachfolge ungelenk und stolpernd. Wenn es bei euch anders ist, dann tauscht bitte den Platz mit mir jetzt hier. Wir haben nie ausgelernt, behaupte ich. Wir werden in der Nachfolge immer neue Wege gehen und Herausforderungen meistern müssen. Unsere Hoffnung ist, dass wir daran wachsen und reifen, auch an dem, was manchmal wie ein Rückschlag aussieht. Und dass, wenn es einmal soweit ist, der Weg doch plötzlich in unser Ziel mündet bei Gott, wo wir tatsächlich mit Jesus ganz eins sein werden und mit seinem Vater. Ich bin der Überzeugung, dass in dem Augenblick, in dem Jesus die Wichtigkeit dieser beiden Gebote, dieses Schema Israel sagt, dieses höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr, und liebe den Herrn, deinen Gott, und die ganze Aufzählung startet, wie man ihn lieben kann und sollte, was er verdient, dass er dabei ganz genau weiß, wie brüchig zeitlebens unsere Hingabe an ihn immer sein wird. Seine Jünger haben ihn das wahrscheinlich auch tagtäglich vorexerziert. Er rechnet mit unserem Straucheln und Fallen auf dem Weg unserer Nachfolge. Und er freut sich, wenn wir danach wieder aufstehen und ihn neu suchen und nicht sagen, ach, ich lasse das jetzt. Und schließlich, wenn wir genau seinen Weg verfolgen, gibt er sich am Ende ja auch für die Lücken und Defizite unseres ihm doch eigentlich hingegebenen Lebens bis hin zum Tod am Kreuz hin. Er ist auch für seine Jünger gestorben, nicht nur für die, die ihn nicht kannten oder auch im Übel getan haben. Nein, er ist auch für seine eigenen Leute gestorben. Wir haben es genauso nötig, dass er an unseren Lücken bei uns ist, uns aushält und das übernimmt, was wir ihm schuldig bleiben. Und nur deswegen durfte ein Simon Petrus nach seinem heiß und ehrlich gemeinten Treueschwur, wir erinnern uns, und wenn alle das Weite suchen, ich nicht, ich bin bereit, mit dir bis in den Tod zu gehen, und doch danach erfolgten Verrat wieder neu bei ihm mitspielen und gar Verantwortung übernehmen. Bescheiden und kleinlaut wird Petrus zukünftig auf die Frage, ob er denn Jesus liebe, etwa noch mehr als alle anderen sagen, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe, aber nicht mehr. Deswegen singe ich manche unserer heute so verbreiteten Lobpreislieder eigentlich nur stockend. Vor allem, wenn sie sehr vollmundig in Superlativen unsere unerschütterliche Hingabe an Gott besingen. So als passe zwischen Gott und uns kein Blatt mehr. Als wären wir schon am Ziel und wären vor Niederlagen und leidvollen Erfahrungen und auch Irrtümern längst gefeit. Das ist nicht wahr. Unsere jüdischen Geschwister haben in ihren heiligen Schriften ihr eigenes Scheitern ehrlich und mahnend festgehalten. Und es gäbe heute keine Paulusbriefe, wenn er nicht gleichzeitig nicht manchmal die Haare über seine Gemeinden gerauft hätte und was Christenmenschen auch nach ihrer Bekehrung so an den Tag gelegt haben an Wirklichkeiten. Wohin haben wir dadurch diese Briefe erhalten? Und Paulus weiß auch über sein eigenes Leben, trotz seiner Berufung zu sagen, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, ich jage ihm aber nach. Und ich weiß, manchmal drängt sich auch der Eindruck auf, wenn man seine Briefe hintereinander liest, auch als Völkerapostel war er längst nicht vollkommen. Und auch wir sollten nicht so tun, als ob. Ich glaube, dass Bescheidenheit in der Nachfolge uns gut ansteht, auch als Kirchen und Gemeinden. Und gerade wenn wir als Kirchen heile Welt gespielt haben, als wären wir die Besseren als alle anderen, sind viele andere wegen unserer Heuchelei, die wir da an den Tag gelegt haben, und unserer tatsächlichen Wirklichkeit an Gott irre geworden. Also, wir werden diese Liebe und Hingabe unserer Berufung einander und für andere, ein Volk von Priestern zu sein, nur unvollkommen leben können. Wir können aber unsere kleine Liebe zu Gott nähren, indem wir nicht unsere eingebildete Großartigkeit feiern, sondern Gottes erlebte Gnade und Zuwendung in der Geschichte und Gegenwart bis hin in unser eigenes Leben hinein. Entdecken, schätzen, ihn dafür preisen. Und ja, auch lieben. Die Liebe zu Gott, zu unseren Mitmenschen, auch zu uns selbst, steht auf einem gesunden Fundament, wo wir nicht von oben herab, sondern ehrlich und authentisch einander und Gott begegnen. Mit Offenheit, Respekt, Aufmerksamkeit und dem kleinen Pflänzchen Liebe, das hoffentlich in Gottes Gegenwart wachsen und gedeihen darf. Seid ihm vom Herzen befohlen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.